Der Kampf jenseits der Sterne, wie betrifft uns das verwirrende Babylon? Und als erstes dann natürlich das Evangelium und der gefallene Morgenstern. Das ist der erste Teilunterschrift. Wir haben also einen Kampf jenseits der Sterne. Wo steht es denn in der Offenbarung? Wow, sehr gut. Jawohl, das steht in Offenbarung 12, Vers 7. Es entstand ein Kampf im Himmel. Und wenn es einen Kampf im Himmel gab, dann verstehen wir auch die Überschrift von dieser ganzen Vortragsreihe: Gottes Rettung des ganzen Universums. Braucht denn das Universum auch eine Rettung? Und wenn ja, warum? Lesen wir also erstmal diesen Kampf im Himmel. Der steht in Offenbarung 12, die Verse 3 bis 5 und 7 bis 10. Wenn wir den mal aufschlagen. Also Offenbarung 12, 3 bis 5 und 7 bis 10. Ich lese es mal vor. 3 bis 5 und 7 bis 10.
Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Siehe, ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinen Thron. Und es erstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht. Und ihre Stelle wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannt, der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht.
Dankeschön. Also um diesen großen Kampf jetzt, der hier im Himmel ist, zu verstehen, müssen wir erstmal klären, wer sind denn die Beteiligten an diesem Kampf. Fangen wir an, wer ist denn der Drache? Das wird in Vers 9. Die Sterne wurden ja gesagt, das sind Engel. Und auf Deutsch haben wir ja gesagt, bedeutet dieses Wort ganz einfach Boden. Ja, und hier, da sie ja vom Himmel heruntergeworfen sind, handelt es sich hier also offensichtlich um himmlische Boden, nicht um irdische. In dem Moment, also in diesem Fall sind es keine Menschen, sondern wirklich die himmlischen Boden, die Engel. Dann müssen das gefallene Engel sein, wenn sie vom Himmel gefallen sind. Dann, wer ist die Frau? Jawohl, also im Alten Testament findet man schon, dass Israel als Braut bezeichnet wird, zum Beispiel im Jesaja 54,5. Und im Neuen Testament haben wir es ja ganz besonders, dieses geistliche Israel, also die Gemeinde, die Brautgemeinde, zum Beispiel im 2. Korinther 11. Dann der Sohn, wer ist der? Das ist Jesus, also eindeutig, da müssen wir gar nicht lange irgendwie rumraten. Aber wer ist jetzt Michael? Also da haben wir ja im Alten Testament schon im Daniel 12 den Michael. In jener Zeit, da geht es ja um die Endzeit, wird Michael auftreten, der große Fürst, also einmal ist ein Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt, also er tritt fürs Volk ein, und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Also es geht um die Rettung des Volkes. Jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Jetzt ist die Frage, wer tritt für uns ein, wer kann uns retten und wer ist unser Fürst? Eindeutige Antwort. Also man muss da gar nicht groß irgendwie Fantasie haben. Wenn man die Texte liest, die erklären es eigentlich selbst. Und das ist das Schöne an der Bibel. Wir finden ja dann auch im Neuen Testament in Michael, da kommt er im Brief vom Judas vor, Judas 9, der Erzengel Michael. Und wenn man dieses Wort Erzengel Michael auf Deutsch übersetzt, dann steht hier der höchste Bote, der Gott gleich ist. Und wer ist der höchste Bote, der Gott gleich ist?
Christus.
Christus. Gibt keinen anderen, der wirklich Gott gleich ist. Also Michael, der Name bedeutet, der Gott gleich ist. Und Engel, haben wir ja gesagt, bedeutet Bote. Und Erz ist immer der höchste, ja, der höchste Bote, der Gott gleich ist. Jetzt ist die nächste Frage, wann fand denn dieser Kampf im Himmel statt, der hier in Offenbarung beschrieben worden ist? Wann fand der statt? Also wenn wir das nochmal ganz genau lesen, es geht ja hier drum im Vers 5, die Frau gebar einen Sohn, der die Nationen hüten sollte, und er wurde dann entrückt zu Gott und seinem Thron. Dann ist noch ein Einschub mit der Gemeinde, also mit der Frau. Und in Vers 7 entstand dann der Kampf im Himmel. Das heißt, dieser Kampf im Himmel muss dann zu der Zeit, ungefähr zu der Zeit stattgefunden haben, als Jesus in den Himmel zurückging. Also das ist für mich eine Überraschung gewesen, wenn man den Text selber sprechen lässt, geht es hier nicht um den ursprünglichen Kampf, denn als dann dieser Satan ja auf die Erde geworfen wird, was steht hier in Vers 10?
Im Himmel. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen und der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott.
Also in dieser Zeit, wo Satan hier in der Offenbarung, ja, ich spreche jetzt nur von dieser Stelle in der Offenbarung. Als er auf die Erde geworfen wurde, war er schon der Verkläger unserer Brüder. Und das war ja beim ursprünglichen Kampf noch nicht, da gab es ja noch keine Menschen. Das heißt, zu der Zeit, als Satan schon der Verkläger der Brüder war, wurde er auf die Erde geworfen. Wenn man dann diese Geschichte, die jetzt hier steht, ich gehe noch näher darauf ein, ja, weil ich sehe schon, da kommen Fragezeichen in manchen Gesichtern auf. Wenn man jetzt diese Symbole, die wir jetzt entschlüsselt haben, wenn man das jetzt nochmal liest, dann hört sich das ungefähr so an, mit den entschlüsselten Symbolen. Und in Israel wurde Jesus geboren, der über alle Völker regieren wird. Er kam zu Gott vor dessen Thron und Achtung, hier steht noch nicht, dass er sich setzte. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Jesus und seine Engel kämpften gegen Satan und Satans und seine gefallenen Engel kämpften. Aber er siegte nicht und sie konnten von da an nicht mehr in den Himmel. Satan, der die ganze Erde irre führt, wurde mit seinen Engeln auf die Erde verbannt. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel: Jetzt ist die Heilung und die ganze Kraft unseres Gottes und die Macht Jesu gekommen und ihm gehört nun das ganze Reich, denn der Verkläger unserer Geschwister, der sie ständig vor Gott verklagte, ist verbannt. einen Einschub. Wir wissen jetzt nicht genau, wer diese Stimme im Himmel ist, aber wer das auch immer war, der das gesagt hat, ist euch schon mal aufgefallen, dass im Himmel sie uns ihre Brüder, ihre Geschwister nennen? Also ich fand das hat mich wirklich berührt, das hier zu lesen, dass selbst die Engel uns als ihre Geschwister ansehen. Nicht nur hier auf Erden, wir uns gegenseitig. Wir sind für sie ihre Familie. Sind sie für uns unsere Familie? Dass wir dran denken, ja, auch die Engel gehören zu unserer Familie. Und sie kämpfen mit uns und für uns als ihre Geschwister. Sie lieben uns als Geschwister, als Familie. Sie nehmen da wirklich Anteil an unserem persönlichen Kampf hier auf Erden. Und jetzt eben zu dieser Frage, wann begann denn dieser Kampf? Erst zu dem Zeitpunkt, als Jesus zurück im Himmel war? Wann begann denn der? Schon viel früher. Da gab es noch... Genau, bevor es überhaupt Menschen gab, hat dieser Kampf schon begonnen. Da steht ja zum Beispiel im Hesekiel 28 und im Jesaja 14 so einiges drinnen über diesen Kampf mit Satan. Zum Beispiel, weil dein Herz hoch hinaus will und du sagst, Gott bin ich, darum wirst du sterben. Du warst das vollendete Siegel voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert? Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten. Ich will dem Höchsten mich gleich machen. Also es ist auch hier interessant, Satan ist derjenige, der sich Gott gleich machen wollte. Aber derjenige, der Gott gleich ist, also Michael, sprich Jesus, der hat sich selbst erniedrigt und nahm Knechtsgestalt an, wie es ja im Neuen Testament dann heißt. Also wir sehen hier total diesen gegensätzlichen Charakter, den Satan hat, der sich selbst erhöhen wollte, und Jesus, sprich Gott selbst, der so demütig ist, dass er sich selbst erniedrigt. Dann steht noch weiter, vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis ich Unrecht an dir fand. Durch die Menge deines Handelns fülltest du dein Innerstes mit Gewalttat und sündigstes. Ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben, du schirmender Cherub. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht um des Glanzes willen. Ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich dahingegeben. Da haben wir auch wieder dieses Wort dahingeben. Er ist also vom Himmel gefallen, zu Boden geworfen. Das beschreibt offensichtlich einen Kampf. Und er war ein Cherub, ein Thronengel, wenn man es so nennen will. Und er stürzte wie ein Stern. Was war nun der Beginn seiner Sünde? Der Hochmut, gibt ja so ein geflügeltes Wort, das ist ein deutsches Sprichwort. Genau, Hochmut kommt vor dem Fall, ist ein richtig deutsches Sprichwort sogar geworden. Da steht jetzt auch in Hesekiel 18, Vers 16, 28, Vers 16 war das, durch die Menge deines Handels fülltest du dein Inneres mit Gewalttat und sündigtest. Was hat jetzt seine Sünde mit Handel zu tun? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Ich meine, die anderen Sachen versteht man, die ich jetzt vorgelesen habe. Aber was hat Sünde mit Handel zu tun?
Ja, er hat es praktisch nicht für sich
Ja, das geht in die Richtung, das stimmt. Also ich habe dann mal in der Konkordanz nachgeschaut, was denn unter Handel so drinnen steht in der Bibel. Und da waren einige sehr interessante Verse, zum Beispiel im Hosea 12,8. Da steht, ein Händler ist Israel, in seiner Hand ist eine Waage des Betrugs. Er liebt es zu übervorteilen. Und in 13, Vers 2, und nun fahren sie fort zu sündigen und machen sich ein gegossenes Bild aus ihrem Silber, Götzenbilder entsprechend ihrer Kunstfertigkeit, von denen sagt man, die Menschen opfern, küssen Kälber. Und im Jeremia, denn in meinem Volk finden sich Gottlose, man lauert wie Vogelsteller, sich ducken, sie stellen Fallen, fangen Menschen. So sind ihre Häuser voll Betrug, darum sind sie groß und reich geworden, die Propheten weissagen falsch und die Priester herrschen auf eigene Faust. Das sind also lauter so Auszüge, die ich da rausgeschrieben habe, die ein bisschen zeigen, was da alles mit rein spielt in dieses Symbol des Handels. Und dann haben wir ja ein ganz bekanntes mit Händlern bzw. Verkäufern zu tun und das steht im Neuen Testament. Das war, als Jesus in den Tempel kam und was hat er da gemacht? Die Händler hinausgetrieben. Und warum? Was war seine Begründung? Was hat er da gesagt?
Der heilige Ort.
Ja.
Der Kaufhaus.
Genau. Er hat gesagt, mein Haus ist ein Bethaus, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel, die Hohepriester aber und die Schriftgelehrten und die Ersten des Volkes suchten ihn umzubringen. Das steht also als weiteres dann hier. Mit Betrug Menschen in Fallen fangen, geistliche Führer, die Falsches als Wahrheit ausgeben, falsche Bilder von Gott kunstfertig aufstellen, Gottes Bethaus zu einer Räuberhöhle machen und den umbringen wollen, der die Wahrheit über Gott lehrt. Also, was für mich auch interessant war, war dieser Vers, die Menschen opfern, küssen Kälber. Kälber waren ja damals diese goldenen Kälber, also diese Götzenbilder. Wenn man das auf modern übertragen würde, würde man sagen, diejenigen, die falsche Gottesbilder verehren, opfern Menschen. Und das ist nur zu wahr geworden. Wir brauchen nur ins Mittelalter schauen. Die ein falsches Gottesbild hatten, haben die Menschen geopfert. Ja. Also das ist so ein wahres Wort aus dem Alten Testament. Wir haben ja auch gelesen in Offenbarung 12, Vers 4, dass Satan riss ein Drittel der Sterne, das heißt der Engel mit sich. Er zettelte eine Rebellion im Himmel an. Wie steht denn da, dass er diese Engel zu Fall brachte? Was stand da? Es war, ich muss selber zurückschlagen, also 12,4. Was steht denn da, womit er die Engel zu Fall brachte? 12, Vers 4. Ja, aber da steht was dort. 12, Vers 4. Mit dem Schwanz. Ganz genau, mit dem Schwanz. Und auch das ist ja wieder ein Symbol. Und dieses Symbol findet man im Jesaja 9, Vers 14. Da steht, der Älteste und Angesehene, er ist der Kopf und der Prophet, der Lüge lehrt, er ist der Schwanz. Also hier wird sogar erklärt, um was es geht. Im Grunde genommen, Satan war sowohl der Kopf der Rebellion, er war aber auch sozusagen der Prophet, der Lüge lehrte und redete. Und zwar Lüge über Gott. Ein Händler, der mit Betrug arbeitet. Du wolltest was, ja, wollte ich jetzt fragen?
Und zwar das Ziehen, das bedeutet also auch mit Gewalt wegschleppen.
Mhm. Mhm.
Das hat diesen, auch diese Bedeutung, das ist zum Beispiel, das kommt an der gleichen Stelle vor, in Apostelgeschichte 8,3, das heißt, und sie zogen sie aus den Häusern und schleppten sie.
Es ist eine Parallele praktisch dazu. Also hier steht jetzt, wenn wir das anwenden, auch jetzt mit dieser Lüge, Satan hat praktisch mit der Lüge die Engel so sehr in die Irre geführt, dass er sie mit sich zog in den Abfall. Wie hat er das jetzt angestellt? Wir haben ja gehabt über die Verführung in Eden in 1. Mose 3, Vers 1, 4 und 5. Da hat er ja gesagt, erstmal hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft nicht in dem Fall essen. Und dann sagt er ja, ihr werdet keineswegs sterben. Und weiter sagte er, sondern Gott weiß, dass eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Wir können also annehmen, dass er diese Methode genauso im Himmel bei den Engeln verwendete, dass er auch zu den Engeln sagte, hat Gott wirklich gesagt, ihr müsst seine Worte halten. Wir sind doch genauso gut, wir können selbst entscheiden, was gut und böse ist. Gott unterdrückt euch, lasst euch das nicht bieten. Ich führe euch zu einem höheren Dasein. Folgt mir nach, Gott ist nicht vertrauenswürdig. Das sind so, was zwischen den Zeilen steht von dem, was er da sagt. Und im Grunde genommen, was er machte, war üble Nachrede. Hinter dem Rücken schlecht über andere reden. Und das ist im Grunde genommen eine der größten Sünden. Satan hat es im Himmel getan und auf Erden über Gott, um zu verderben und zu entzweien. Das war sein Ziel mit dieser üblen Nachrede. Ja.
Sehr gute Frage. Du hast gesagt, dass die Eltern seien mit uns in diese, ja, mit uns. Ja. Und die Frage ist, ist wie eine Familie für uns? Wo hast du diese, genau, diese Idee, dass ist eine Familie für uns?
Ja, weil sie da sagen in Offenbarung, er ist ein Verkläger unserer Brüder. Also das ist ja jemand, der das im Himmel gesagt hat, ja,
ja, ja.
Er ist ein Verkläger unserer Brüder. Also diese Brüder sind ja wir. Satan hat ja uns verklagt.
Oh, ja, ja.
Ja?
Ja.
Und von daher, das war in Offenbarung 10a, ihr habt es noch aufgeschlagen.
10,
ja. Also sie nennen uns dort oben im Himmel, unsere, also dass wir Brüder von ihnen sind. Ja, das sagen sie im Himmel von uns. Ja, es ist wunderschön. Ich fand den Gedanken so wunderschön. Mir ist das früher noch nie so deutlich aufgefallen, als wie ich mich da hier mit dem Text beschäftigt habe. Aber zurück also zu dem schlechten Reden oder üble Nachrede. Das ist so wichtig und so einschneidend und so entscheidend, dass wir das gleich zweimal in den 10 Geboten finden. Einmal im 3. Gebot, wer weiß es auswendig, was steht im 3. Gebot? 3. 2. Mose 20, Vers 7, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen oder in manchen Übersetzungen missbrauchen. Ja? Dazu gehört auch, dass man also seinen Namen, also nicht nur jetzt, wie es ja für manche Grußformeln ist oder für manche Ausrufe, oh Gott oder sowas, ja. Das ist eigentlich nicht das Schlimmste. Dazu gehört auch, dass man seinen Namen zu falschen Argumenten verwendet, um eigene Theorien zu unterstützen. Auch da kann man den Namen Gottes missbrauchen. Und ganz schlimm, also ich kenne das auch aus der Kindheit, wenn du nicht brav bist, der liebe Gott sieht alles. Ja, es ist praktisch, dass man da den Kindern ein Gottesbild vermittelt, das eigentlich zu fürchten ist. Und das ist im Grunde genommen auch nicht nach Gottes Willen, ja, dass man Angst macht damit. Oder auch, dass man eben Gott falsch darstellt, denn damit, mit dieser Falschdarstellung von Gott, wendete Satan, wir müssen uns das vorstellen, ein Drittel hochintelligenter Engel von Gott ab. Mit diesen Einflüsterungen, Gott ist zu fürchten. Ja. Und das ist eben wirklich eins der schlimmsten Dinge, die wir mit Gottes Namen machen können. Und der Name Gottes ist ja nicht nur der Name, also wie Gott oder Jesus oder so, sondern hinter dem Namen steht ja der Charakter. Das heißt, gerade solche Sachen, wo man den Charakter Gottes zu falschen Darstellungen missbraucht, ist eigentlich etwas, was in dieses dritte Gebot reinfällt, ja, was da dazu gehört. Und das ist, was Satan gemacht hat. Und das ist so ernst, dass Gott es im dritten Gebot niederschreiben lässt, ja. Oder das ist das Allerschlimmste, ja, im Namen Gottes Krieg führen, ja. Ja, nicht nur er. Ich meine, auch wenn wir diese ganzen Verfolgungen im Mittelalter oder sonst wo, die geschehen alle im Namen Gottes. Wir müssen uns das vorstellen, ja, wie sehr da der Name Gottes bzw. der Charakter Gottes missbraucht wird. Aber es kommt noch ein zweites Mal in den Geboten vor, neuntes Gebot. Das ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, was ist neuntes Gebot? 2. Mose 20, 16, du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen oder kein falsches Zeugnis geben. Und das ist genauso schlimm, denn das ist die Ursünde Satans. Er hat Falsches über andere weitergesagt, hinter ihrem Rücken schlecht reden, anstatt zu ihnen selbst zu gehen und sie zu fragen. Und wie leicht passiert einem das? Also wir sind Menschen und das ist nur zu schnell passiert. Spöttisch, herablassend, verächtlich über andere reden, ist Satans Handwerk. Wir sollten uns nicht einmal über Feinde oder Irregeleitete spöttisch äußern. Und das war für mich also ganz interessant, dass das eigentlich schon der Petrus schreibt. Im 2. Petrus 2, Vers 10, auszugsweise, die Herrschaften verachten, sie schrecken nicht davor zurück, Herrlichkeiten zu lästern. Und dann steht in Vers 11, wo Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästerndes Urteil gegen sie beim Herrn vorbringen. Also nicht mal die Engel spötteln über Spötter. Also nicht mal die Engel ziehen diejenigen herab, die eigentlich auf Irrwegen sind. Und noch krasser oder noch eindrücklicher im Judas 9, wo wir schon den Engel Michael hatten, da steht, Michael, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Selbst Jesus sprach nicht einmal verachtend über Satan, sondern sagte ganz einfach nüchtern, dass Gott ihn zurechtweisen wird. Also nicht mal Jesus hat verächtliche Worte gebraucht gegenüber Satan. Salomo schreibt nämlich dazu schon im Alten Testament in den Sprüchen: Wer seinem Mitmenschen Verachtung zeigt, sündigt. Aber gesegnet ist derjenige, der sich über Verachtete erbarmt. Wer verächtlich über seinen Mitmenschen spricht, der ist ohne Verstand. Aber ein verständiger Mann schweigt. Also das ist in Sprüche 14, 21 und 11, Vers 12. Und Jesus sagte nämlich, woher das kommt, was aus dem Mund kommt. Woher kommt das? Das stammt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen, denn aus dem Herzen kommen schlechte Gedanken. Und deshalb bittet nämlich der David auch schon in Psalm 41, erschaffe in mir, o Gott, was? Ein reines Herz. Ja, also der David geht hier wirklich an die Wurzel des Übels. Nicht nur, dass er Gott bittet, also bitte lass meine Rede in Ordnung sein, sondern er geht wirklich an die Wurzel und sagt, ein reines Herz und erneuere mein Inneres, gib mir einen standhaften Geist. Gott will uns Menschen helfen, umzudenken. Satan dagegen brachte die Engel zu Fall durch dieses üble Reden und diese Lügen über Gott. Er brachte Adam und Eva damit zu Fall. Und er will uns mit falschen Lehren über Gottes Charakter zu Fall bringen, dass wir Satan nachfolgen und so werden wie er. Gott dagegen möchte, dass wir ihn, also Gott, kennenlernen, wie er wirklich ist und ihm ähnlicher werden. Das heißt, immer mehr voller Liebe. Also Satan hatte aber jedoch sehr viel Erfolg mit seinen Lügen über Gott und mit diesem Misstrauen sehen. Das sehen wir ja durch die Jahrhunderte durch, wie viel Erfolg er hatte. Und was ist die Folge von der Abkehr? Römer 6, 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn wir jetzt das wissen, dass die Sünde ja der Tod, dass die Folge von der Sünde der Tod ist, ist die große Frage, die vielleicht ihr euch schon gestellt habt oder jemand anderer euch gestellt hat, warum hat Gott dann den Satan nicht gleich sterben lassen, wenn der Tod die Folge von der Abkehr und der Sünde ist? Warum hat Gott ihm nicht die Folge seiner Abkehr ernten lassen? Eine Idee? Hätten sie Angst gehabt? Ja, musste bloßgelegt werden. Ja, genau. Wolltest du noch was sagen?
Das Fernziel ist ja die Verheißung in Nahrung, dass die Rebellion kein zweites Mal auftreten kann. Mhm. Und es wäre nicht gekommen, wenn Gott es vorzeitig beendet hätte. Und ich glaube auch nicht, dass es zu seinem Charakter passt, weil es heißt, alle Knie werden sich beugen. Also auch die nicht den Weg Gottes gegangen sind, mhm, und sich bewusst dagegen entschieden haben, werden vor ihrer Vernichtung noch anerkennen, dass Gott gerecht ist. Und das, denke ich, wird es in Ewigkeit besiegeln, dass keiner mal auf die Idee kommt, so eigenartige Fragezeichen in die Lage zu
stellen. Mhm. Also ihr habt jetzt eigentlich schon die Frage sehr gut beantwortet. Wenn Gott das getan hätte, dass er hier zugelassen hätte, dass Satan stirbt. Wir haben ja schon vorher gesehen, Jesus ist gestorben, nicht weil Gott ihn getötet hat, sondern die Sünde. Das heißt mit anderen Worten, Gott hätte auch Satan nicht vernichten müssen. Satan wäre ganz einfach gestorben. Er hat sich von der Quelle des Lebens getrennt. Und ich bringe immer dieses Beispiel mit der Glühbirne, ganz einfach. Die gibt wann Licht, in Anführungszeichen Leben sozusagen, wann gibt sie Licht? Wenn sie am Stromkreis hängt, wenn wir den Stromkreis unterbrechen, da brauchen wir die Glühbirne nicht noch kaputt machen. Ja, da ist kein Licht mehr. Und dasselbe ist mit uns, wenn wir die Verbindung zu Gott unterbrechen, dann ist die natürliche Folge, er ist die Quelle des Lebens, die natürliche Folge ist, dass man stirbt. Aber wenn jetzt Gott es zugelassen hätte, dass Satan stirbt, dann wären die Lügen und das Misstrauen, das er gesät hat, wäre das denn beseitigt gewesen? Eigentlich nicht. Ja, das Misstrauen war schon da. Diese Fragen standen im Raum. Und das wäre, wenn Satan gestorben wäre, sogar noch schlimmer geworden. Denn dann hätten die Engel ja denken müssen, tatsächlich, Satan hat recht gehabt, einen Schritt falsch und Gott räumt dich aus dem Weg. Ja, also von daher wäre das sogar noch schlimmer geworden, dieses Misstrauen. Und die Engel, wie ihr schon gesagt habt, die hätten Gott nur noch aus Angst gedient. Und die Engel hatten aus diesem Grund auch Fragen, wer hat Recht? Ist etwas dran an Satans Behauptungen? Gott musste diese Fragen mit Beweisen beantworten und Satan, wie ihr schon gesagt habt, sich selbst verraten lassen. Wann wurden denn alle Fragen beantwortet? Wann wurde die Wahrheit über Gottes Charakter für das ganze Weltall offenbar? Am Kreuz, ja? Und das Interessante ist, dass das Jesus schon vorausgesehen und auch angekündigt hat. Im Johannes 12,28 sagt er, Vater, verherrliche deinen Namen. Und wir wissen ja, Name steht für Charakter. Und dann sagt er, jetzt ist das Gericht der Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Von was sagt er das? Wann soll das geschehen, wenn Jesus das sagt? Jetzt ist das Gericht, jetzt wird der Fürst der Welt hinausgeworfen. Nee, Jesus sagt er, jetzt wird es stattfinden. Und er sagt dann auch noch drauf, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Von was spricht er hier? Von welchem Ereignis? Von seiner Kreuzigung. Also Jesus sagt hier selber, in dem Moment, wo er gekreuzigt wird, wird er einerseits alle zu sich ziehen und andererseits wird der Fürst der Welt hinausgeworfen werden. Also das, was ich vorher schon sagte bei der Offenbarung, oder besser gesagt, was die Offenbarung sagt, dieser Hinauswurf, dieser endgültige Hinauswurf Satans fand bei Jesu Kreuzigung statt. Das, was wir in Offenbarung lesen, erstens war ja da Satan schon der Verkläger und zweitens steht dort ja, dass Jesus da schon in den Himmel gekommen ist und dann dieser Rauswurf stattfand, ja? Ganz genau, ganz genau. Ganz genau. Richtig. Wir haben es in Hiob und auch noch an einer anderen Stelle im Sacharja. Da verklagt er den Hohepriester, ja? Also er hatte immer noch Zutritt. Im Kolosser steht auch über die Kreuzigung. Er hat die Gewalten und die Mächte, und hier geht es ja um die satanischen Mächte, völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm, in Jesus, hat er den Triumph über sie gehalten. Und wie gesagt, Jesus betet hier und sagt, verherrliche deinen Namen. Es geht hier um den Charakter. Mit anderen Worten sagte hier Jesus, zeige, wie herrlich dein Charakter der Liebe ist. Und Satan wurde eben wann völlig entlarvt? Bei der Kreuzigung. Da wurde sein Charakter entlarvt. Und warum? Weil bei der Kreuzigung alle Fragen über Gottes Charakter beantwortet wurden. Und auch die Frage wurde da beantwortet, wer bewirkt den endgültigen Tod? War das Gott, der diesen Tod bewirkte bei Jesus? Nein, das waren die Sünden, ja. Gott legte keine Hand an Jesus. Er starb wegen der Trennung von Gott durch die Sünde. Und Gott ist die Liebe. Er opferte alles für uns. Und es wurde auch völlig offenbar, dass Satan über Gott gelogen hat und ihn falsch dargestellt hat. Alles war geklärt. Satan und seine Lügen über Gott waren völlig entlarvt. Und von wem entlarvt? Jesus sagt, wie wir hier gehört haben, er sagt, ich werde alle zu mir ziehen. Ja? Das heißt, alle hatten Fragen, auch die Engel, das ganze Universum brauchte Antworten. Dieser große Kampf ist nicht nur hier auf der Erde etwas, was uns betrifft. Es betrifft das ganze Universum. Und im 1. Petrus 1, Vers 12 steht dann, dass das Evangelium, die frohe Botschaft über Gottes Charakter, etwas ist, in das auch die Engel hineinzuschauen begehren. Auch die Engel wollen dieses frohe Evangelium, diese frohe Botschaft verstehen. Und im Kolosser schreibt der Paulus, dass Jesus vollkommen Gott war und dass Gott durch Jesus und seinen Kreuzestod alle zu sich zieht, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Das steht hier wortwörtlich. Also nicht nur wir auf Erden werden zu Jesus oder zu Gott gezogen, sondern auch die Engel. Im Römer haben wir ja schon gelesen, deshalb schäme ich mich des Evangeliums nicht, der frohen Botschaft über Gottes Charakter, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, denn Gottes eigene Gerechtigkeit, dass er gerecht ist, dass er die Beziehung aufrecht erhalten will oder sucht, die wird in dieser frohen Botschaft offenbart. Niemand im ganzen Universum wird Satan mehr glauben. Alle haben verstanden. Die Frage ist, haben es wir verstanden? Der Kampf im Universum ist beendet. Er ist nur noch hier auf der Erde. Wir sind die Einzigen, die noch nicht verstanden haben im ganzen Universum. Satan kämpft auf der Erde mit seinen Lügen über Gott. Er ist nicht nur der Verkläger der Menschen, er ist auch der Verkläger und Verleumder Gottes. Und wie? Da kommen wir jetzt drauf, zum ersten Mal auf Babylon. Babylon, Jesus sagte in Matthäus 24,4, seht zu, dass euch niemand irreführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, was wollen sie sagen? Ich bin der Christus. Und sie werden viele irreführen. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten irre zu führen. Und im 2. Korinther 11, das musste man also nicht lange warten darauf, dass das geschieht. Das ist nicht nur in unserer Zeit, sondern der Paulus schreibt schon im 2. Korintherbrief, Kapitel 11. Ich fürchte aber, dass die Schlange Eva durch die List irre führte, so vielleicht euer Sinn von Christus abgewandt wird. Denn wenn der, welcher kommt, und jetzt kommt's, einen anderen Christus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Und kein Wunder, denn Satan selbst nimmt die Gestalt, was nimmt er an? Eines Engels des Lichts an. Und im Galater wiederholt also Paulus das nochmal und sagt, ganz genau, du hast es erfasst. Zweimal sagt hier Paulus sogar, wer ein anderes Evangelium predigt und sei es ein Engel, der vom Himmel kommt, der sei verflucht. Er wusste also, wie schlimm oder wie arg oder wie gefährlich die Auswirkung ist, von einem anderen Evangelium eine andere Botschaft über den Charakter Gottes. Satz, also, bitte? Ja.
Wir haben den Gaststatus im ACK. Wir arbeiten damit. Also arbeiten praktisch unsere leidenden Brüder mit Menschen zusammen, die eigentlich von Gott verflucht sind.
Also ich enthalte mich da jetzt der Stimme. Das muss jeder für sich selber ausmachen. Aber es geht hier eben darum, was machen wir daraus. Ja? Und mir geht es vor allem auch hier darum, dass wir die Offenbarung auf uns selbst anwenden. Wie stellen wir Christus oder Gott vor den anderen Menschen dar? Also wir haben eine hohe Verantwortung auch da, wie wir Gott darstellen. Und gerade mit dem, dass Paulus das hier so ausdrücklich sagt, wir haben eine Verantwortung. Satan ersetzte das Evangelium praktisch mit seiner Version. Und er brachte ein Ersatzevangelium, eine Ersatzglaubenslehre, einen Ersatzchristus. Und das Interessante ist, dass dieses Wort Antichrist, sehr bekanntes Wort im Adventismus, ja, dieses Antichrist, wenn man das übersetzt, das heißt also nicht nur gegen Christus, wie es ja oft ausgelegt wird, sondern dieses Anti bedeutet auch anstelle von. Also ein Austausch Christus, ein Vertreter Christi, ein Ersatz Christus. Und deshalb wollen wir noch mal kurz auf diese Lehre eingehen, die der Satan hat, weil das ist ja sein Ersatzevangelium. Einmal sagt er ja, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft nicht von allen Bäumen essen? Und dann sagt er ja, keineswegs werdet ihr sterben. Und dann sagt er ja, Gott weiß, eure Augen werden aufgetan, ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Mit anderen Worten, ihr könnt essen, was ihr wollt, es wird euch nicht schaden, ihr werdet nicht sterben, es ist Unsinn, was Gott euch vorschreibt. Ihr könnt selbst bestimmen, was gut und böse ist, eigene Normen machen, eigene Meinung bilden, seid weise wie Gott, das ist Selbstverwirklichung. Großes Schlagwort in unserer heutigen Zeit. Aber wir haben diese Selbstverwirklichung also auch schon im Alten Testament. Und da kommen wir jetzt zur Babylon. Denn im Jesaja steht über Babylon, du sagtest, auf ewig werde ich Herrin sein für immer. Deine Weisheit und dein Wissen, das hat dich irre geführt. Und du sagtest in deinem Herzen, ich und sonst gar nichts. Ja, also wir haben hier schon diese Ich-Selbstverwirklichung. Und dann, wie hat denn das mit Babylon überhaupt angefangen? Ja, und was ist da passiert? Genau, die haben ja auch eine Selbstverwirklichung machen wollen. Die haben ja gesagt, wir wollen eine Stadt und einen Turm bis an den Himmel und so wollen wir uns einen Namen machen. Ja, darum gab man ihr den Namen Babel, weil denn dort verwirrte Gott die Sprache. Babel, Babylon bedeutet, also das wird übersetzt mit Verwirrung. Die größte Gefahr, und das ist also so ein, oh danke, das ist lieb. Die größte Gefahr, Ausrufezeichen, die größte Gefahr ist nicht die reine Lüge oder Irrtum, sondern Wahrheit vermischt mit ein bisschen Irrtum. Wo finden wir denn Babylon dann jetzt im Neuen Testament? Natürlich, wo sind wir? Von was sprechen wir die ganze Zeit? In der Offenbarung. Und das steht also Offenbarung 17, Offenbarung 17, 1 bis 2 und 4 bis 5. 1 bis 2 und 4 bis 5. Das lasse ich euch mal lesen. Dann kann ich mal trinken. Also wer es hat, darf es mal laut lesen.
Wenn einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit ihm und sprach zu ihm: Komm, ich will dir das Gericht über die große Gurke zeigen, die in den vielen Wassern sitzt, in der die Könige auf Erden Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind.
4 bis 5.
Und die Frau war bekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde.
Dankeschön. Hier wird also Babylon als die Hure bezeichnet, die also die Mutter der Huren ist und Unzucht treibt. Was ist denn im Alten Testament diese Hurerei, was hat das für eine Bedeutung, was ist das ein Symbol für? Für den Götzendienst, einstimmig war das jetzt. Jawohl, im Hosea zum Beispiel steht, Hurerei, Wein und Most nehmen den Verstand weg. Also können wir zustimmen. Mein Volk befragt sein Holz und sein Stab gibt ihm Auskunft, denn der Geist der Hurerei hat es irre geführt und sie huren von ihrem Gott weg. Oder im Kapitel 5, ja, ihr seid eine Falle und ein ausgespanntes Fangnetz. Ihre Taten gestatten ihnen nicht, zu ihrem Gott umzukehren, denn der Geist der Hurerei ist in ihrem Innern und den Herrn erkennen sie nicht. Also sehr deutliche Worte, was Hurerei für eine Symbolik hat. Die Hurerei, also Götzendienst und Wein, nehmen den Verstand weg und führen in die Irre. Sie führen von Gott weg. Steht hier ja aus, also wortwörtlich. Ein Götze, was ist denn das? Ein anderes Wort dafür. Was ist denn ein Götze? Das ist der richtige Gott. Das ist ein falscher Gott. Und wenn die jetzt da das hinstellen, ist das dann direkt dieser falsche Gott oder was ist das? Das ist ein Abbild, ein Bild von dem falschen Gott. Wenn wir das jetzt diese Wörter verwenden statt Götze, dann können wir eigentlich sagen, ein Götze ist ein falsches Bild von Gott. Ja, weil wir können ja heute sagen, naja, betrifft uns nicht, wir haben ja keine Götzen. Ja?
Götze kann auch eine Leidenschaft, ein Computer oder sonst irgendwas sein.
Richtig.
Nicht loslassen.
Richtig.
Also ja, auch sei es eine Arbeit oder sonst irgendwas, das mich eigentlich gefangen nimmt und so beeinflusst, dass ich nichts mehr anders machen will.
Ja. Ja, du.
Man denkt an das erste Gebot, alles, was wir.
Ja,
ja. Also Gott, ganz so.
Ja, und du hast dich noch?
Ja, ich wollte es auch sagen, das sagt ja auch Jesus, denn wo euer Schatz ist,
da ist euer Herz. Genau. Ja, also da es ja aber in der Bibel immer wieder um unsere geistliche Einstellung geht, es ist natürlich so, dass wir alles Mögliche zu einem Götzen machen können, doch auf der geistlichen Ebene geht es ja immer um unsere Beziehung zu Gott. Ja? Und deshalb denke ich, dass sogar noch schwerwiegender als jetzt irgendetwas anders an erste Stelle zu stellen, dass noch schwerwiegender ist dieses falsche Gottesbild zu haben, weil das unsere Beziehung zu Gott direkt beeinflusst. Ja? Wie wir dann praktisch reagieren oder wie sich unser Charakter entwickelt. Und so sind praktisch auch diese Hurerei, dieser Götzendienst und Wein eine falsche, irreführende und vermischte Lehre. Babylon ist eine Ersatzglaubenslehre, die sich einen eigenen Namen macht, durch eigenes Wissen und eigene Weisheit irreführt, sich ohne wahre Erkenntnis eigene Ersatzgottesbilder macht und dadurch den Himmel erreichen will. Kann das uns betreffen? Das ist natürlich die große Frage. Lesen wir doch mal Offenbarung 18. Offenbarung 18, die Verse 4 und 11. Also Offenbarung 18, den Vers 4 und den Vers 11, wenn das mal einer liest.
Und ich hörte eine andere Stimme von Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihrer Plage.
Und 11.
Die Taufleute auf ihren werden weinen und Leid tragen um sie, weil ihre Ware niemand mehr kaufen wird.
Danke. Also wir haben hier einmal, dass Gott uns wirklich aufruft, aus Babylon hinauszugehen. Und dann haben wir hier wieder mal die Kaufleute, die Händler, von denen wir vorher schon gesprochen haben. Händler wie Satan im Himmel, die mit Betrug arbeiten und Fallen stellen. Und jetzt in den nächsten Versen werden diese Fallen und Verlockungen und Versuchungen aufgezählt. Ich habe mich also schon immer gefragt, warum hier so eine lange Liste steht. Was benutzt denn jetzt Babylon, um die Menschen abzulenken, und was bietet uns die Welt an? Lesen wir mal weiter, 12 und 13, was steht da alles?
Gold und Silber und Edelsteine und Perlen und feines Leinen und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei wohlriechende Wälze. Allerlei Gerät aus Elfenbein und allerlei Gerät aus kostbarem Holz und Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Balsam und Räucherwerk und Myrrhe und Weihrauch und Wein und Öl und feines Mehl, Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leibe und Seele von Menschen.
Eine ganz schöne lange Liste. Ich habe mich immer gefragt, warum wird das jetzt hier so im Einzelnen aufgezählt? Aber es geht hier wirklich um Dinge, mit denen Babylon lockt. Und das sind im Grunde genommen sämtliche Genussdinge, um Menschen zu fangen. Fangen wir doch mal an. Ware von Gold, Kleiderstoffe, Balsam. Vers 12. Die Frage ist, welche Art von Schmuck, Kleidung und Kosmetika benutzt Babylon, um Menschen abzulenken und ihren Geist moralisch zu beeinflussen? Ich denke, das können wir uns selber denken, was Babylon, die Hure, gerne benutzt. Dann, weiter bietet sie jedes teure Gerät an. Und da habe ich mir dazu aufgeschrieben, die Welt der Mediengeräte ist zum Beispiel ihr größtes Werkzeug. In Offenbarung 17, Vers 4 steht, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voller Gräuel und Unreinheit ihrer Unzucht. Mit anderen Worten, sie weiß, alles, was der Mensch ansieht und anhört, welche Art der Filme, der Bücher, der Internetseiten, der Musik, alles manipuliert den Geist der Menschen und verändert den Charakter. Sie will die Menschen mit falschen Idealen, Ersatzlehren und weltlichen Werten prägen. Also das ist eine psychologische Tatsache, dass wirklich alles, mit dem wir uns gerne und intensiv beschäftigen, dass das uns prägt, dass das unseren Charakter verändert. Und Babylon weiß das sehr gut und auch sehr gut zu nutzen. Dann weiter, Wein, Fette, Masttiere. Sie versucht den Geist der Menschen auch mit Suchtmitteln wie Alkohol und mit ungesunder Ernährung zu betäuben. Schon die Schlange im Baum sagte jetzt dem Menschen, du kannst essen, was du willst, lass dir von Gott nichts vorschreiben, es wird dir nicht schaden. Für die Genusssucht treibt Babylon Raubbau und Masttierhaltung, die heutzutage wirklich schon Tierquälerei wurde. Und damit erzieht sie zur Gleichgültigkeit gegenüber der Schöpfung Gottes. Andere treibt sie dazu, Ernährung in den Mittelpunkt zu stellen und schürt Lieblosigkeit und Richtgeist statt Fürbitte und Fürsorge. Dann haben wir hier die Pferde und die Wagen. Was war denn das damals? Ja, genau, die Fortbewegungsmittel. Und also der Salomo hatte ja da auch für diese Pferdestärken eine große Schwäche. Und das haben wir heute auch noch. Heute gibt es auch Pferdestärken, die unter einer Blechhaube sind. Und die sind heute noch also ein großes Prestigedenken, je mehr man Pferdestärken da unter der Haube hat. Damit wollen sich die Menschen heute noch einen Namen machen, wie Babylon damals.
Nicht nur das, es gibt tolle Schiffe, es gibt Flugzeuge.
Ja.
Es gibt so viele verschiedene Sachen, Raketen, alles.
Ja. Und alles schön kostspielig. Und schließlich haben wir dann hier die Leibeigenen und die Menschenseelen. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, Babylon errichtet den Wohlstand oft genug durch Ausbeutung der Armen. Es gibt heute noch Sklaverei und Kinderhandel. Aber selbst in unserer Welt, also in unserer Umwelt, in unserer Umgebung, wie gehen die Menschen mit denen um, die ihnen anvertraut sind? Beherrschend, unfreundlich, ungeduldig, selbstsüchtig, welcher Ton herrscht in der Familie, den Kindern gegenüber, den Partnern gegenüber. Also es betrifft uns persönlich heute genauso. Babylon ist so trickreich, sich einzuschleichen, wo es nur geht und womit es nur geht. Babylon will unser Herz und unseren Willen, also den Willen der Menschen, sich unterwerfen und einen strengen Gott, der uns das missgönnt, zeichnen. Das hat er am Baum versucht. Das hat er bei Jesus versucht. Und was war das Ziel? Er versucht uns durch ein strenges Gottesbild Misstrauen und Angst einzuflößen und uns von dem einzigen Beistand abzubringen, der uns vor ihm und vor Babylon schützen und retten kann. Im Gegensatz dazu dürfen wir ein Zeugnis für Gott und seine Liebe sein. Also wir dürfen eigentlich genau das Gegensatz, diesen Gegensatz zu Babylon bringen. Wenn Menschen uns jetzt ansehen und uns beobachten, was sehen sie? Sehen sie Jesus dadurch, wie wir handeln, durch das, womit wir uns beschäftigen, was wir lesen, ansehen, anhören, wie wir uns gegenseitig mit Achtung und Wertschätzung behandeln? Also ich habe einmal gelesen, wenn du einem Menschen etwas sagen musst, dann tue es so, als würdest du sein Herz in deinen Händen halten. Also es ist so wichtig, wie wir der Ton, also meine Mutter hat immer gesagt, der Ton macht die Musik. Wie wir es sagen, ja, wie wir es rüberbringen. Und im Johannes 13, 34 und 35 sagte Jesus etwas so Wichtiges darüber aus. Ein neues Gebot gebe ich euch. Was für ein neues Gebot hat er uns gegeben? Dass ihr euch einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und jetzt sagt er, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also es ist wirklich dieses Gegenteil von Babylon oder von dem Benehmen Satans, dass wir durch das, wie wir uns gegenseitig behandeln, wie wir den anderen unsere Wertschätzung zeigen, dass das ein Zeugnis für Gott ist. Für Gottes Liebe. Was war denn neu an diesem Gebot, das Jesus sagte? Nichts, habe ich auch zuerst gedacht. Es gab ja schon das, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, und da stand, lieben wie? Was steht hier? Du sollst deinen Nächsten lieben wie? Okay, und Jesus sagte, liebt einander wie ich euch geliebt habe. Das ist das Neue. Ja? Jesus sagt hier, so wie ich euch geliebt habe, liebt einander. Und wie weit ist Jesus mit seiner Liebe gegangen? Genau, ja. Also Jesus ist mit seiner Liebe bis zum Äußersten gegangen. Und wenn wir auf Jesus und seine Liebe sehen, also nicht mehr uns als Norm für die Liebe, diese Eigenliebe als Norm nehmen, sondern auf Jesus sehen, von uns weg auf Jesus, dann verändert uns das, wenn wir seine Liebe erkennen. Er hat die verlockende Pracht der Welt abgelehnt. Er hat sich Satan nicht unterworfen. Er hat Gottes Liebe uns gegenüber ausgelebt und ist für uns gestorben. Gott hat uns in ihm das größte Geschenk gegeben. Und das finden wir ja auch im Römer 8, 32. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle, da steht wieder dieses berühmte Wort, ja, dahingegeben, aufgegeben hat, ja, wird er uns nicht auch mit ihm alles schenken, jawohl, einschließlich dem ewigen Leben, denn er hat über den Tod gesiegt. Und das Gegenteil davon ist Babylon. Das hatten wir jetzt schon in der Offenbarung. Und in ihr wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden und von all denen, die auf der Erde hingeschlachtet worden sind. sie verschlingt Menschen. Gott ruft uns auf, geht von ihr hinaus. Er will nicht, dass wir von ihren Sünden überwunden werden. Er will uns vor ihr retten. Darum ruft er uns zu. Und es steht nicht in Offenbarung, sondern schon im Alten Testament. Also das kommt noch nicht mal erst im Neuen Testament. Im Jesaja schreibt er, weicht, weicht, geht von dort hinaus, rührt nichts Unreines an, geht hinaus aus ihrer Mitte, reinigt euch. Und die Berichte, also wie Gott im Alten Testament um sein Volk warb und kämpfte, die sind wirklich manchmal erschütternd, wenn man sie aus diesem Gesichtspunkt liest, was er alles auf sich genommen hat. Gott kämpft um uns im Himmel und auf Erden. Und er sagt auch, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt zu deinem Nutzen, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Ach, hättest du doch auf meine Gebote gehört, dann wäre der wie der Strom dein Friede gewesen und deine Gerechtigkeit wie die Wogen des Meeres. Zieht aus Babel fort, flieht, mit jubelnder Stimme verkündet, lasst es hören, breitet es aus bis an die Enden der Erde, sprecht, erlöst hat der Herr. Also das sind schon Worte aus dem Alten Testament. Und Gott erklärt uns auch ganz interessant den Gegensatz zwischen wahren Gottesdienst und falschen Gottesdienst. Warum? Er fragt uns im Römer und im Kolosser, warum lebt ihr nach menschlichen Lehren der Welt? Sie haben zwar einen Anschein von Weisheit in ihrem selbst erwählten Gottesdienst, dienen aber damit in Wirklichkeit ihrer eigenen Gesinnung und Lust, um sie zu befriedigen. Und dann schreibt er im Römer, Geschwister, durch die mitfühlende Liebe Gottes bitte ich euch eindringlich, euch selbst Gott zu weihen als ein lebendiges Opfer, das ihm Freude bereitet. Das sei euer vernünftiger, intelligenter, verstandener Gottesdienst. Euer Dienst für Gott, passt euch nicht der Welt an, sondern werdet dadurch verwandelt, dass sich eure Gesinnung erneuert, damit ihr erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, nämlich das, was gut ist und Freude bereitet und verstanden worden ist. Das heißt, Gottes Willen verstanden zu haben, ist auch seine Gebote verstanden zu haben und das Richtige tun, weil es das Richtige ist. Das ist ein vernünftiger, verstandener Gottesdienst. Und die Verführungen heute sind ja unglaublich stark. Ja, also mit den Medien schon alleine. Lesen wir mal da dazu jetzt noch Offenbarung 3. Offenbarung 3, 14 und 20 bis 22.
Und dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe, das sagt, der da Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes.
Ja, und dann 20 bis 22.
Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich reingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, den will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinem Thron.
Ja, danke schön. Also hier in dieser schlimmsten Zeitperiode voller Versuchungen aus der Welt, voller Verwirrung und Vermischung der Wahrheit mit Irrtum, sagt Jesus, ich bin der treue Zeuge. Zeuge wovon? Von der Wahrheit über Gottes Charakter der Liebe, der uns retten will, koste es, was es wolle. und es kostete seinem Sohn das Leben. Und Gott hat diese ganzen Heilungen, die er durch Jesus gemacht hat, nicht einfach nur damals gemacht, sondern er will uns damit immer wieder symbolhaft zeigen, dass er auch uns heilen will. Dass er auch uns heilen will, die Blindheit wegnehmen, die Taubheit wegnehmen, die Lähmung wegnehmen. Er will unsere Herzen erneuern. Er will uns aufwecken aus dem Toten. Das sind alles Beispiele, die er uns gibt, um uns zu zeigen, dass auch heute er noch heilt und dass er uns helfen will. Wir haben dann, und das will ich noch als Abschluss hier bringen, einen Jubel im Himmel in Offenbarung 19. Offenbarung 19. Dort steht Offenbarung 19, 1 bis 2 und 7 bis 9. Bis 7 eigentlich. Ich lese es auszugsweise. Nach diesem hörte ich etwas wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprachen: Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht sind unseres Gottes, denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, es gibt noch einen Jubel im Himmel, der mit Babylons Austilgung in unserem Herzen zu tun hat. Denn als Jesus dieses Gleichnis von dem verlorenen Schaf erzählt hat, was hat er da gesagt, was passiert im Himmel, wenn das Schaf gefunden ist? Ganz genau. So sage ich euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der bereut und umkehrt. So ist Freude vor den Engeln Gottes. Und das ist ein wunderbarer Schlusspunkt, um zu sehen, dass Gott wirklich über uns jubelt, wenn wir zu ihm umkehren. Amen.